James Black war perfekt, muss ich sagen. Subaru Oki hat man leider ein bisschen wenig gehört, wo ich die ganze Zeit da saß und gehofft habe, jetzt sag was, sprich, ich will deine Stimme hören. Komm. Hallo und herzlich willkommen zum 8. News-Podcast im Jahr 2015. Heute geht es wie gewohnt um die News aus dem letzten Monat. Das war der Juli 2015 und da haben wir für euch unter anderem unser Interview mit Tobias Müller im Gepäck, aber auch die Animagic und wie gewohnt alle anderen News, die im Juli 2015 so angefallen sind. Und ich begrüße an meiner Seite unseren Stargast. Hallo Kevin!
Schönen guten Tag, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen beim Conncast.
Und wie sollte es anders sein? Wer ist noch mit dabei? Hallo Olli.
Hallo, schönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ja, wir freuen uns, euch heute ein paar offizielle Sensations-News präsentieren zu können.
Ja, genau. Und da fangen wir dann an mit dem neuen Design. Ein paar Informationen aus unserer Community. Wir haben nämlich seit ein paar Wochen ein neues Design auf conennews.org. Da könnt ihr gerne ja mal vorbeischauen, wenn ihr es nicht sowieso jeden Tag hoffentlich macht.
Mindestens zweimal, bitte.
Ja, da präsentieren wir uns euch ja immer die aktuellen News, die wir ja in diesem News-Podcast hier wie gewohnt besprechen. Und diese jetzt eben in einem neuen Startseiten-Hauptseiten-Design. Könnt ihr euch gerne mal reinklicken. Das ist die aktuellste Designänderung seit 2011, meine ich, da war die letzte, also es wurde mal wieder Zeit, ist jetzt endlich passiert.
Und man muss sagen, die von 2011 sah ja aus wie von 2004 oder so. Entschuldigung, aber ist doch wahr.
Ja, ich so viel Mühe damals reingesteckt und dann kommt hier einer an und behauptet.
Ja. Ich meine, so wie damals bei Nintendo.de, vielleicht wisst ihr es noch, als die Seite noch lila und schwarz war, es sah grausam aus, aber damals war grausam das hübsch.
Ja, bei uns war es grau, ist jetzt auch immer noch grau, aber ein schöneres Grau, ja. Ja, also gerne mal reinklicken, wenn ihr es nicht sowieso tut, wie gesagt, und dann euch, ja, freuen über das neue Design und fleißig Kommentare schreiben, wie es sich auch gehört und so weiter und so fort.
Wie ihr es auch schon beim alten Design immer getan habt, ne?
Ja, klar.
Es ändert sich für euch ja nichts, im besten Fall.
Ja. Dann haben wir noch eine Meldung zum neuen Themenpodcast, die Nummer 86. Da ging es um die Farbseitenpremiere aus Band 84. Da sind ja jetzt erstmals Farbseiten vorhanden. Wir besprechen in einem Conncast komplett, wie viele Farbseiten es sind, wo sie im Band sind, wie der ganze Band auch sonst ist, wer mitgewirkt hat, wer im Schlüsselloch ist, alles, was ihr wissen wollt. Und ja, also gerne mal reinhören, wenn es euch interessiert. Und Band 84 kaufen, kaufen, kaufen.
Ja, absolut. Wie gesagt, oder wie ihr auch hoffentlich wisst, nur in der ersten Auflage des Bandes sind die Farbseiten dabei. Solltet ihr die verpassen, dann gnade euch Detektiv Conan.
Genau, da kommt Kokoromori vorbei und schlussfolgert, dass es nichts mehr zu kaufen gibt.
Selbstmord!
Bestimmt, Brandstiftung. Gut, dann zur nächsten Meldung. Wir waren ja vom 31. Juli bis 2. August auf der Animagic 2015 und haben es uns gut gehen lassen, haben die ganzen Events besucht und was wir nicht alles getan haben. Aber als Highlight dürfte ja unter anderem gegolten haben, dass man den 18. Film, der Scharfschütze aus einer anderen Dimension, Ichigen no Sniper, wie die japanisch-affinen Fans unter euch wissen dürften, dort schon vorab in exklusiver deutscher Synchro sich anschauen konnte. Was ja auch vorher gar nicht geplant war. Aber tatsächlich konnte man den Film dort im Original, wie er hier auf DVD und Blu-ray gepresst wird, das war die HD-Version, konnte man sich dort anschauen und sich begeistern lassen, nicht wahr, Olli?
Ja, also es war echt super. Also es war ja lange Zeit vorher nur bekannt mit deutschen Untertiteln.
Und so war es auch geplant, ja.
So war es auch geplant und dann kam ich da an, hab auf dieses Plakat gesehen, die Programmpunkte, und dann stand da Detektiv Conan, Film 18, so und so viel Uhr, und dann stand da DT. Und da dachte ich, was? Was?
Was? Was?
Es war wirklich DT, also Deutsch, und wow, Wahnsinn, also.
Genau, zur Synchronisation sagen wir nachher nochmal was, aber Wie war denn der Film für euch?
Super, also echt spannend, lustig.
Aha.
Mit Bomben.
Spoiler, Olli. Also.
Oh, also wirklich. Wenn im 18. Film immer noch nicht mit Bomben rechnet, also.
Und ein Agatha-Rätsel.
Ja, genau. Agatha. Der Gute. Ja. Aber nee, war wirklich echt spannend. Also, man muss sagen, ich fand, der Spannungsfaden ist nicht abgerissen und es wurde einem auch zwischendurch nicht langweilig, wie es eventuell bei einem anderen Film mal vorkommen könnte. Aber ja, war auf jeden Fall das Ansehen wert, es ist ein Kauf wert und ja, ich freue mich schon, wenn wir den Film dann bald in einem Audiokommentar zusammen angucken werden.
Das auf jeden Fall, da könnt ihr euch auch als Fans schon drauf freuen, werden wir auf jeden Fall machen, den ganzen Film einmal durchgucken, wie wir es ja schon seit Film 14 machen.
Ja.
Also schon eine ganze lange Tradition hier, wir machen es auch bei Film 18 dann wieder. Und ja, ich kann auch sagen, hat mir sehr viel Spaß gemacht, den Film anzuschauen, vor allem auch mit einer großen Kulisse, vielen anderen Fans daneben und anderen Interessierten. War das erste Mal, dass ich den Film in größerer Menge geschaut habe.
Ja.
War sehr interessant. Ja, vor allem auch schön, dass der Film abends gezeigt wurde. Ich glaube, 23 Uhr ging es am Freitag los. Das war, ich sag mal, ideale Startzeit für alle Animagic-Fans. Da ist man nicht auch auf irgendeinem Workshop und sonst was, sondern da hat man auch Zeit, kann sich den Film angucken und dementsprechend voll war der Saal auch und alle haben sich sehr gefreut. Ich mich auch. Und Olli auch.
Genau, man muss ja auch sagen, das Gute war ja auch, dass er in dem großen Saal gezeigt wurde. Weil letztes
aber
Jahr haben wir
nur,
ja den...
Aber nicht ich weiß. Ich glaube, er wurde in mehreren Sälen gezeigt.
Ja, das auch. Ja? Aber wir haben ihn ja wirklich in dem großen Saal gesehen.
Ja.
Und letztes Jahr hatten wir den ja nur in einem vergleichbar damit kleinen Kinosaal gesehen, wo ja... Wir Glück hatten letztes Jahr, dass wir noch reingekommen sind. Da gab's dies Jahr nicht die Probleme.
Ja, haben wir ja sehr gut gelöst, logistisch, dass man da den größten Saal gewählt hat und auch mit der Uhrzeit perfekt. Also, hat mir sehr gefallen. Die ganze Aufmachung, alles hat sofort einen Sitzplatz gefunden. Wir waren auch relativ weit vorne. Also, perfekt. Ja, was man sonst noch zu Animagic sagen kann, war ja wie immer viel los. Waren ja einige Ehrengäste aus Japan da, auch aus Deutschland, bekannte Synchronsprechergrößen. Vor allem das, deutsche Manga-Zeichner waren auch am Start, von den japanischen Ehrengästen kannte ich soweit eigentlich keinen, muss ich ehrlich gesagt zugeben, ich glaube der Kenshin-Zeichner war noch der bekannteste, aber bekannt ist er auch relativ, ich war ja wieder für EMA vor Ort, durfte eine kleine Conan-Schnitzeljagd abhalten, die auch sehr interessant war und sehr gut ankam, erstaunlich gut ankam, wie ich dachte, hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet und war dementsprechend positiv überrascht, war
ja,
cool.
Durfte ja auch bei dieser Schnitzeljagd mitmachen und ich persönlich muss auch wirklich sagen, das war echt super inszeniert von EMA und habe auch gleich dann am Stand nochmal Lob dagelassen, weil es war wirklich, also für die, die es nicht erleben konnten, man hatte so Hinweiskärtchen und wurde dann quasi von einem Hinweis zum nächsten geschickt und musste sich dann da halt so ein bisschen seine Gedanken machen und so ein bisschen in den Bänden recherchieren, wo denn der nächste Hinweis sein könnte. Also, ja, war wirklich ein sehr schönes Event. Man konnte wirklich mit Conan oder in dem Fall mit Philipp, dem Täter, auf der Spur sein.
Ja, und es gab ja auch schon am EMA-Stand den Filmcomic zu Detektiv auf hoher See 1 schon exklusiv vorab zu kaufen. Da gehen wir ja auch später noch drauf ein. Der ist ja jetzt offiziell in Deutschland erschienen. Ja, also Animagic 2016, wurde eigentlich wieder eine angekündigt? Ich glaube ja, ne? Am Ende?
Es wurde gesagt, dass es eine geben wird, aber das genaue Datum ist noch nicht bekannt.
Ah, okay. Ja. Alles klar. Da war ich nämlich ein bisschen skeptisch noch am Ende, ob es denn wieder eine geben wird. Nun gut, dann machen wir weiter direkt mit dem Anime in Deutschland-Bereich. Da haben wir auch viele, viele Meldungen für euch. Und wir beginnen damit, dass wir in Berlin waren und dort bei der Synchronisation von der Scharfschütz aus einer anderen Dimension, Ichigen no Sniper.
Oder,
Dimensional Sniper, genau.
Ja.
Haben wir zugeschaut und, einige Eindrücke für euch.
Ja, bevor wir aber uns auf den Weg gemacht haben, haben wir erstmal Fragen gesammelt. Wir wussten ja, hey, Tobias Müller wird an diesem Tag da sein. Und wir dachten, wenn der da ist und wir auch, dann schnappen wir ihn doch mal für unsere Zwecke. Und das haben wir getan, eure Fragen gestellt. 21 Fragen haben wir, glaube ich, gestellt, wenn ich es noch richtig weiß.
Ja.
Ja?
Ja.
Oh, okay. Er weiß es auch. Und die waren ja wirklich formidabel gestellt. Bis auf wenige Aussetzer habt ihr den Zeitversuch drauf habt als echte deutsche Tonnenfans. Wir waren dort am 7. Juli und wir haben jeden Augenblick genossen. Also es war der absolute Wahnsinn. Ab dem Moment, wo wir das Atelier betreten haben, so ging es mir, da hat ja gerade Karin Lehmann mit einem Tobias Müller geschimpft, der sich angehörte wie ein leicht aufgebrachter Shinichi. Und da bin ich schon völlig aus der Latschen gekippt, weil ich dachte, um Gottes Willen, das war so toll, ich könnte jetzt schon wieder nach Hause. Weil so, mit sowas rechnet man auch schon nicht. Und in dem Atelier, bei den Aufnahmen an dem Computer und wie der Ton hin und her geschoben wurde, und es ist unglaublich, wie man Tipps gegeben hat, vielleicht anders atmen oder nochmal neu betonen und das dann wirklich noch tausendmal besser klang als vorher, das war der absolute Wahnsinn.
Ja, einige Szenen, wo man wirklich dachte, Mensch, die hat er schon perfekt eingesprochen beim ersten Versuch.
Von wem, ne?
Dann auf einmal gab es noch irgendwelche kleinen Korrekturen, die nicht perfekt saßen, hat er es nochmal gesprochen,
aber
die gleiche Szene.
Aber ich gar nicht gemerkt, diese Mini-Fehlerchen.
Ja doch, also minimal besser war es dann schon immer, aber man als Laie kann man sich natürlich streiten.
Ich hätte nicht erkannt, dass das schlecht gewesen ist.
Nee, das hätte ich auch nicht erkannt.
Aber sie wusste ja sofort, hey, Tobi, nochmal hierauf betonen. Und dann, als er es dann gesprochen hat, das war ja dann perfekt.
Ja. Oder eben auch noch nicht. Also man denkt ja dann, es wäre perfekt gewesen, dann könnte nochmal eine Korrektur kommen, aber meistens war es dann schon nach 0 bis, ich sag mal, spätestens 2 Korrekturen perfekt.
Spätestens,
also,
ja.
War sehr klasse und auch diese Einblicke dazu gewinnen, wie das alles abläuft, wie so ein Film entsteht, zusammengebastelt wird. Da hat man ja eine Ahnung von bekommen in etwa. Also war sehr, sehr klasse.
Ja, absolut. Eindrucksvoll war ja auch, dass, also ist auch logisch, Tobi bekommt ja auch nur die Szenen vorgespielt, die er auch spricht. Also als Conan bzw. im Gedanken Shinichi. Und lustig ist er dann, ne? Erst ist er auf dem Skateboard und auf einmal ist eine völlig andere Szene und dann ist er hier und dann ist nochmal nach zweimal sprechen wieder eine völlig andere Szene wieder. Und aber er ist ja Profi. Der spricht halt und ohne wirklich zu wissen, was dazwischen war, macht er einfach sein Ding und verleiht dem Conan wirklich die beste Stimme, die wir Fans uns vorstellen können.
Ja, auf jeden Fall. Und es war auch sehr interessant, auf der Animagic dann den Film ja zu sehen, wo ich ja genau wusste, diese einen bestimmten Szenen, die hat er vor mir gesprochen praktisch. Ja. Und dann auch den Zusammenhang zu sehen, das ist ja was vollkommen anderes, weil er hat ja nur diese einzelnen Szenen von Conan eben immer gemacht.
Und meistens hat man ja auch die anderen Personen gar nicht gehört.
Ja, und man hat natürlich gar nicht mitbekommen, wer denn da noch, wie die Interaktionen da sind und was genau passiert. Man hat ja nur den Fokus auf Conan gehabt. Also als wäre jemand da beim Film mitgelaufen in der zweiten Kamera und hätte die nur auf Conan gehalten. Mhm. Aber beim Film, da kriegt man ja das ganze Rundum-Paket mit.
Also man muss sich so vorstellen, Karen hat manchmal gesagt, ja, du bist jetzt hier und XY haben gerade gesagt, oder zum Beispiel, also ja, dass er darauf reagieren muss. Zum Beispiel, aber ich finde aber, oder zum Beispiel, dass halt er gerade, ja, keine Ahnung, was kennt ihr von der Serie, dass gerade eine von Kokoro runtergehauen bekommen hat, dann weiß er auch, ah, okay, so muss ich reagieren. Sowas halt. Das hört er ja nicht. Dann könnten wir gleich übergehen in unser Interview, was wir mit Tobias Müller geführt haben. Das war zufälligerweise ich. Und was gibt's zu sagen? Ja, eure 21 Fragen haben wir gestellt in einem 23-minütigen Video, glaube ich. Sind wir diesen Fragen auf den Grund gegangen und ja, dieses Video hat bisher eine unglaublich große Resonanz erhalten. Also wir haben weit über 1000 Aufrufe, viele, viele Daumen nach oben, viele Kommentare auch, die sich alle freuen, dass Tobias Müller sich Zeit genommen hat für uns, vor allem für euch, und das ist etwas ganz Besonderes, was nicht nur wir honoriert haben, sondern auch ihr. Das hat uns sehr gefreut. In diesem Sinne großen Dank an Kassel, TV-Synchron, Karen Lehmann, Tobias Müller und auch unserem lieben Kameramann. Das war der Sascha Leupold und der war auch für Brandpunkt-Kino dort. Das hat er auch ganz nett gemacht. Vielen Dank. Ja, und ansonsten einfach, falls ihr jetzt den Comic-Cast hört und das Interview noch nicht gesehen habt, wisst ihr, was ihr nach dem Cast
Die Verweise.
YouTube.com/ConneNews.
Danke, Kevin.
Bitteschön.
Ja, ja, also...
Wie geht es weiter mit den Meldungen des Tages?
Facebook.com/ConneNews. Ah, wir sind noch nicht am Ende des Podcasts angekommen. Wir haben noch etliche Meldungen für euch parat. Ja. Unter anderem, wer denn die Synchronsprecher zu Film 18 sind... Ichigen No Sniper, der Scharfschütze aus einer anderen Dimension, Dimensional Sniper, XYZ, wie auch immer. Da haben wir jetzt zum 18. Film die Synchronsprecher für euch parat in einer kompletten Liste.
Und exklusiv.
Exklusiv, genau. Ja, gibt wenig Verwunderliches. Der ganze alte Cast ist dabei geblieben. Ich glaube, größtenteils. Oder gab es da überhaupt Veränderungen? Und ja... Einige interessante neue Namen gab es ja schon, zu Masumi Sera, ja. Shuichi Akai, ja. Subaru Okiya.
Ja, Shuichi Akai, aber interessanter Name, ja, aber kein neuer Name.
Nicht?
Nein.
Wer spricht denn jetzt Shuichi Akai?
Ja, Shuichi Akai wurde gesprochen nämlich von Uwe Jelinek und das ist nämlich der erste Shuichi Akai. Und dieser erste Shuichi Akai war zu hören im deutschen Anime tatsächlich, bei der Doppelfolge Bombenstimmung, falls ihr die noch kennt, das ist die Folge mit der Busentführung und den beiden Ski-Entführern. Da saß Shuichi Akai hinten im Bus und hat vor sich hingehustet.
Genau, ja. Toller Fall.
Zu hören war er dann allerdings erst am Ende der zweiten Episode, wo er in sein Tiergerät, wo irgendwas hat er gesprochen und halt... Okay. Irgendwen hat er informiert, dass alles weitere klar. Untersuchungen im Moment nicht durchführbar sind.
Ja, genau, zur Zielperson. Ach, genau, wer auch immer.
In der Conan-Folge, ja, genau.
Im besten Fall.
Wir sagen ja nachher was gleich zur Synchronisation. Erstmal noch ein paar Namen, würde ich sagen. Nämlich Neuzuwachs ist einmal James Black, ebenfalls vom FBI, Dieter Memel und André Kemmel. Hans-Eckhardt Eckhardt, der übrigens auch im Conan-Forum und auch in den Kommentaren gewünscht wurde als André Kemmel und wo viele auch sehr, sehr erfreut waren, dass er ihn spricht. Auch im Feedback-Bereich habe ich gemerkt, dass er sehr, sehr gut angekommen ist. Massimo Sera wird gesprochen von Esra Vural. Wenn ich das richtig gehört habe, ist sie eine deutsche Stimme von Ashley Tisdale, oder wie sie heißt. Irgendwie so.
Ja, so heißt sie.
Ah, gut. Und ich weiß nicht viel von ihr. Aber ja, das ist schon mal eine neue Stimme. Ansonsten müsste ich selber erst überlegen, was da noch nennenswertes Neues war. Natürlich Subaru Okiya, Sven Gerhardt. Ein Name, mit dem ich vorher... nicht viel anfangen konnte, aber mit Subaru Okiya, das ist ja eine für Fans sehr prominente und bedeutende Figur. Ich denke, seit diesem Fall ist es durchaus ein Name, der uns in Erinnerung bleiben wird. Ansonsten prominent dabei Oliver Siebeck als ein Fumimaro Ayano Kyoji. Das ist nämlich der Inspektor mit diesem Streifenhörnchen. Da haben wir geschafft, ihn wieder zu bekommen, worauf ich ein bisschen stolz bin, ehrlich gesagt, weil ich ihn mag. Eine letzte Sache noch. Jodie Starling wird gesprochen von Victoria Sturm. Auch da war ich super, 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 super stolz, denn das ist unsere FBI-Agentin und Englischlehrerin aus dem Anime und auch Wermut.
Genau, die wir schon aus Film 13 kennen.
Ja. So, ihr beide habt ihr den Film angesehen. Was könnt ihr so zur Synchronisation sagen? In eurem Ersteindruck?
Ja, also mir hat sie super gefallen. Also es gab einige Stimmen, die haben perfekt gepasst. Zum Beispiel Kamel und James Black. Fand ich sehr gelungen.
Ja, okay.
Und Sarah war gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Und was mir auch nicht gefallen hat, war die Betonung ihres Nachnamens mit Sarah. Also,
hey, Sarah,
das
Sarah,
fand ich nicht so toll. Und was mich ein bisschen verwundert hat, ist, dass, ich meine, ich habe sie länger nicht mehr gehört, unsere Jodie Starling, dachte ich zunächst, ja, das wäre eine andere Stimme, weil ich fand,
das ging mir genauso.
Sie hat sich anders gehört als damals im Anime. Und deswegen dachte ich zuerst, ist eine andere, aber vielleicht ist es die gleiche. Die Stimme ändert sich ja auch innerhalb der Jahre.
Also mal. Es ist nicht nur vielleicht die gleiche, ja. Es ist Victoria Sturm. Es ist nur so 9 Jahre. Ist schon her, ne? Und ich meine, ich vor 9 Jahren, ich hab mich anders angehört als heute, muss ich sagen.
Echt?
Ja, echt, ja.
Und da gab's doch, das müssen wir mal hören. Da machen wir einen offiziellen Podcast.
Ja, jedenfalls, erstens und zweitens, ich habe von einem anderen Fan gehört, der war sehr zufrieden mit Jodie. Vielleicht war es einfach auch bedingt durch Hintergrundgeräusche und ich weiß
also,
es nicht.
Es war gut, aber es war eben ungewohnt, okay. Also weil man eine andere Stimme gewohnt ist und da war auf einmal eine Jodie, die klingt zwar gut, aber sie klingt nicht mehr so, wie man sie aus der Serie kennt.
Also nicht mehr so übertrieben.
Ja, genau.
Ja, genau,
das fehlt.
Man muss aber auch sagen, die Englischlehrerin-Zeiten sind ja schon lange vorbei.
Ja, das stimmt natürlich, also in den Filmen, aber in der Serie ist sie ja noch die gute alte Englischlehrerin.
Ja, im
ja,
Film
18 okay,
nicht mehr.
Im Film 18 nicht mehr, dann passt das vielleicht. Aber
ich würde sagen, das wäre jetzt meine Entschuldigung dafür.
Kann man natürlich machen, aber wenn man die Serie jetzt weiter synchronisiert, klingt sie wahrscheinlich auch nicht mehr so wie die Englischlehrerin damals. Also mutmaße ich, also ja.
Da müssen wir natürlich dann nochmal, falls so etwas mal geschehen sollte, ihr nochmal Hintergrundinformationen geben, ja. FBI-Agentin, Englischlehrerin, schrill drauf und verliebt von den Schülern und so weiter.
Ja,
das ist ja schon lange vorbei.
Ja.
Also ist es wirklich?
Ist, ja, beim Film ja. Zu der Zeit, zu der der Film spielt, man hat ja auch mitbekommen, es geht ja um den Scharfschützen, um Subaru Okiya, Shuichi Akai, wie ihr schon mitbekommen haben dürftet. Die gab es ja damals ja noch gar nicht beim deutschen Anime. Subaru Okiya kam erst Episode 508, meine ich, 9. Also das ist ja lange nach der deutschen Anime-Zeit. Da fehlen ja 200 Folgen. Also ich fand den Film auch sehr, sehr gelungen. Die Synchronisation hat mir sehr zugesagt. Ich wusste gar nicht, dass André Kemmel von den deutschen Fans gewünscht wurde.
Ja.
Also da haben die wirklich super, super Auswahl getroffen. Das war eigentlich der Synchronsprecher, der mir am allerbesten gefallen hat, wo der sofort gesprochen hat, wo ich dachte, das ist zu 100% der André Kemmel, den ich aus dem Manga kenne.
Ja, da haben wir auch gedacht, haben uns die Wünsche auch angeschaut, haben auch reingehört, dachten, ja, das passt durchaus. Und tatsächlich ist das dann geworden, ja, der Herr Hans Eckhardt.
Genau, also Shuichi Akai war auch gut. James Black war perfekt, muss ich sagen. Subaru Oki hat man leider ein bisschen wenig gehört, wo ich die ganze Zeit da saß und gehofft habe, jetzt sag was, sprich, ich will deine Stimme hören, komm. Ja, und Masumi Sera hat ja sehr viel gesprochen im Film, da war ich ein bisschen erstaunt. Ja, war gewöhnungsbedürftig, aber am Ende muss man sagen, habe ich mich damit angefreundet. Ich denke mal, wenn man sie auch über mehrere Anime-Episoden gehört hätte und sie durch die Serie gekannt hätte, das wär wahrscheinlich was anderes geworden. Also bekannter geworden, einem persönlich.
Ja, war ja so das erste Mal, dass man sie gehört hat. Und von daher ist klar, dass man halt, wenn man sie kennt, kennt man sie nur aus dem Japanischen. Und da klingt sie ja,
wenn überhaupt, ja,
ein bisschen, sag ich mal, vielleicht ein bisschen tiefer, jungenhafter, vielleicht so in die Richtung.
Ja.
Ansonsten, bevor wir weitergehen, möchte ich noch ein paar prominente Sprecher vorlesen, die es noch in dem Film geschafft haben. Also einmal ja, Oliver Siebeck, das ist ja der Vegeta aus Dragon Ball Z. David Toba spricht Sokka in Avatar, der Herr der Elemente, kennen schon auch einige.
Oh ja.
Und Marco Kröger war ja der erste Patrick Star aus SpongeBob Schwammkopf. Genau. Damit ihr so eine Größenordnung habt, was so in dem Film zu hören war an Stimmen.
Patrick ist zu hören.
Hi SpongeBob.
Ja, genau.
SpongeBob.
Ah, cool. Ja, dann bleiben wir gleich bei Film 18, bei dem Scharfschützer aus einer anderen Dimension. Ichigen no Sniper oder auch, wie heißt der international? Der Dimensional Sniper.
Yeah.
Bitte alle merken, ich frage euch in den Kommentaren danach, alles reinschreiben. Ja, da haben wir jetzt die Cover dazu von der DVD- und Blu-ray-Hülle. Den Film wird es ja übrigens exklusiv schon vorab auf der Konichi 2015 zu kaufen geben, in Kassel vom 18. bis 20. Genau. September. Offiziell erscheint der Film ja sonst erst am 25. September. Ihr könnt ihn gerne in unserem Wikishop vorbestellen. Und jetzt darf Kevin was zu den Covern sagen, nicht wahr?
Ja, wunderschön wie immer. Mich hat gefreut, dass, also für mich ist immer so ein Negativbeispiel Film 13, wenn es um Cover geht. Weil da beim Rücken ja Gänsehaut zu sehen war.
Ja.
Völlig unpassend. Ja. Ich dachte, was soll das denn? Ja, Olli und Philipp wissen, was ich meine. Und ihr vielleicht auch.
Wie das Egmont-Manga-Logo beim vierten Kaito-Kid-Band in der Treasured Edition.
Oh nein.
Das alte, das neue Logo, ja.
Das
ja.
war grausam, also tut mir leid. Und hier ist aber Masumi Sera zu sehen, was ich sehr begrüße.
Ja, also das Cover kennen wir alle schon aus dem Japanischen, das ist ja das gleiche. Und auch das Cover vom, oder das Bild vom offiziellen Poster zum Film dürfte allen bekannt sein, wo hinten dieses, rechts oben dieses Einschussloch ist, wo dann Conan vorne mit dem Skateboard durch die Gegend fliegt und
wie immer er fliegt.
Ja, keine Ahnung, das Bild ist eben das Bild. Guckt mal Conan News rein, conannews.org, dann wisst ihr Bescheid. Nicht wahr, Olli?
Genau.
Dann haben wir noch ein paar Meldungen weiter aus dem Kasee-Universum. Und zwar bezüglich des Native Conan Wandkalenders 2016, den es leider nicht geben wird.
Nein.
Ist sehr schade.
Ja, so ist es halt eben, ne? Was kein Geld reinwirft, kann auch, ja. Ja, also so ist es ja. Darum möchte ich gerne auch zitieren. Kasee verriet uns nämlich exklusiv auf Nachfrage. Ich zitiere: Die Nachfrage hat leider nicht unseren Erwartungen entsprochen. Aber vielleicht gibt es für 2017 ja wieder ein. Heißt im Klartext, es haben sich nicht genug verkauft, also möchten wir kein finanzielles Risiko eingehen und für 2016 einen anbieten. Da fragt man sich, wo sind die Fans geblieben, ne?
Da fragt man sich, warum gibt es zu Dragon Ball Z ein, zu One Piece, zu Sailor Moon und Detective Conan nicht mehr?
Ja, wobei die scheinen mehr Fans zu haben.
Wobei ja Death Note und andere Serien auch rausgeflogen sind, also geflogen, wie auch immer. Ja, von daher, ne. Olli, hast du denn einen Wandkalender?
Ja, ich habe sogar zwei.
Zwei Stück und ja, da die Nachfrage nicht bedient, mein Gott.
Ja, das wundert mich auch, weil wir haben ja jeweils ein Special gemacht, wo wir schon die ersten Bilder veröffentlicht haben.
Ja, und da haben wir auch schon welche verlost, mehrmals.
Genau, Kalender und wir haben darüber gesprochen und es war ja auch wirklich vom 2014 auf den 2015er ein wirkliches Wandel am Design des Kalenders zu sehen und gerade das verwundert mich so ein bisschen, dass halt dieser 2015er Kalender nicht
genug... Wenn es ums Geld geht, dann ist wieder Schicht im Schacht.
Ja, aber so viel ist das nun auch nicht. Ich meine, man hat ein ganzes Jahr und noch mehr was von diesem Kalender.
Das ist es ja. Darum bin ich ja noch schockierter. Und jetzt, wo es den nicht mehr gibt, werde ich vielleicht mir einen zu Tokyo Ghoul kaufen, weil ich die Serie sehr, sehr mag.
12,95 Euro, unverbindliche Preisempfehlung. Keine 20% auf alles.
Ja.
Ist ja keine Tiernahrung.
Naja, bei Tokyo Ghoul.
Stimmt auch wieder. Ja, na gut, dann gehen wir über zu dem Online-Portal von Kasee Anime. Das nennt sich ja Anime On Demand. Puh, gerade noch eingefallen. Da gibt es jetzt die ersten...
Ihr hättet mal seinen Blick sehen müssen, wenn er nachdenkt.
Da gibt es ja die ersten Detective Conan-Filme jetzt zum Ansehen, zum Nicht-Runterladen, zum Streamen. Der tickende Wolkenkratzer, wo ich den japanischen Titel leider nicht kenne, dürft ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Und das 14. Ziel. Und jetzt auch seit kurzem der dritte Film, der letzte Magier des Jahrhunderts, oder der Magier des letzten Jahrhunderts, The Last Wizard of the Century. Alle drei Filme jetzt könnt ihr euch anschauen, anklicken, reinklicken, ganz also legal.
Völlig legal und offiziell keine Streaming, keine Downloads, keine illegalen Geschäfte, keine Abmahnungen im Briefkasten. Einfach nur legal schauen für nämlich 7,99 €, falls ihr ihn kaufen möchtet, was immer noch ein sehr guter Preis ist.
Genau, da könnt ihr den jeden Tag, jede Nacht, immer, solange Anime On Demand online ist, streamen bis zum Ende, könnt ihr ihn 20.000 Mal am Tag gucken, passt nicht ganz, aber...
Nein, nicht ganz,
ja.
Aber insgesamt und noch mehr. Und solltet ihr euch immer denken, naja, so ganz so oft brauche ich ihn eigentlich nicht, dann könnt ihr für 2,99 € ihn auch ausleihen und 48 Stunden lang so oft ansehen, wie ihr mögt.
Genau, da passen bestimmt 24 Mal, könnte das klappen, wenn der Film 2 Stunden geht, könnt ihr euch 24 Mal den Film anschauen oder ihr kauft alle drei für 9 Euro, dann könnt ihr alle drei hintereinander schauen.
Außerdem habt ihr noch die Möglichkeit, ein Premium-Abo abzuschließen und da entstehen euch keine weiteren Kosten. Ihr klickt den Film an und schaut ihn euch einfach an. Und wenn das aber irgendwie nicht ganz teuer ist, der kauft die Filme auf DVD. Am besten immer nur und so einen Amazon-Shop und dann habt ihr auch ihn fürs Regal.
Ich habe mal überlegt, und Blu-ray, aber die gab's damals ja noch nicht. Film 14 war der erste mit Blu-ray. Ja. Da, wo wir angefangen haben mit dem Audiokommentar. Wenn es früher schon ein Blu-ray-Veröffentlichung gegeben hätte, hätten wir da schon Audiokommentare gemacht. Klarer Fall. Hätten wir den Conan-Cast schon früher gegründet und da hätten wir schon 2008 oder 2009 angefangen mit den Audiokommentaren.
Und 2006 wären die neuen Folgen gekommen.
Klar, da sind ja welche gekommen.
Die letzten.
Achso.
Ja. Ah, die letzten, stimmt, ja.
Gut, dann machen wir direkt weiter mit dem Manga in Deutschland. Da gab es ja auch wieder einige News. Ihr kennt das ganze Spiel. Und es ging weiter mit dem Conan-Krimi-Sommer. Die digitale Variante, die Live-Variante konntet ihr auf die Animagic erleben. Als kleines Spin-Off, sage ich mal. Jetzt gab es den Fall Cremetörtchen im Krankenhaus, der an einen sehr interessanten Fall angelehnt war. Nämlich ein Ein-Kapitel-Fall, den ich selber nicht mehr so ganz in Erinnerung hatte und mich da erst ein bisschen reinfuchsen musste, muss ich zugeben. Aber dann ist mir sofort von den Augen gefallen, die Schuppen von den Augen gefallen, oder wie auch immer.
Von den Haaren?
Von den Haaren, ja.
Und sagte, ja. Das fällt mir ja wie Schuppen von den Haaren, ja.
Genau das. Das war ja der Fall, wo Kogoro im Krankenhaus lag und dann kam irgendwie lag noch ein anderer Patient daneben und dann kam jemand rein und als ich für den anderen jemand rein als Besucher und als Kogoro sich Mori sich dann als Privatdetektiv vorstellte, ist der verengt sich irgendwie raus und war total aufgebracht und ja, ich weiß gar nicht mehr, wie genau der Fall war, ist glaube ich schon ein bisschen her, ich meine Band sonst was, 10 bis 30 irgendwo da, ja.
Wenn ihr aber mehr Informationen braucht, einfach mal im Conan-Wiki nachschlagen.
Richtig.
Genau, und es geht ja auch noch weiter mit dem Conan-Krimi-Sommer, ihr erfahrt es dann im nächsten News-Podcast oder auf coinnews.org. Gut, dann haben wir noch eine Meldung zum Anime, Film, Comic, bla, was auch immer. Detektiv auf hoher See 1 ist jetzt bei Egmont Manga erschienen in Vollfarbe, also wirklich komplett in Farbe. Ja. Kein Schwarz, kein Weiß drin.
Wonach ist eigentlich, naja, also, aber genau genommen ist es dann gar kein Manga mehr, ne?
Nee, ist ja ein Comic.
Ja. Dieser Anime-Comic ist, ich möchte mal was zur Qualität sagen, 7,99 € kaufen, Deutschland 8,30 € Österreich. Qualität, wie ich finde, 1A, sehr bunt, ja. Ja, es ist der Film im Buchformat, also wer irgendwie unterwegs ist ohne tragbaren DVD oder Blu-ray-Player, dem könnte das vielleicht zusagen. Allen anderen, also alle, die den Film schon kennen oder haben, sei gesagt, ihr werdet nicht auf neue Inhalte stoßen oder so. Es gibt ja kein alternatives Ende oder so. Jetzt,
ist eh nur die erste Hälfte.
Ja, und es ist halt der Film. Der Film und Ende. Aber gut, also wirklich gut. Es sieht hübsch aus. Die Aufmachung ist wundervoll gelungen. Mir hat es auch Spaß gemacht, reinzulesen. Vor allem, weil man auch die Stimmen im Kopf hat, immer so ein bisschen.
Ja, klar.
Genau so. Ja, und ja, mir fällt gar nicht ein, was ich noch sagen soll.
Ja, also ich habe ihn ja auch auf der Animagic schon gesehen, wo er vorab verkauft wurde und hat mich positiv überrascht, muss ich sagen. Also ich habe die Farbqualität deutlich schlechter erwartet.
Ich auch. So ein lustiges Taschenbuchmäßig.
Ja, oder so. und sie ist astrein, also kann man eigentlich nichts zu sagen. Für 8 Euro top, das kann man sich kaufen und lesen. Ich meine, im Vergleich zum Film ist es ja auch einfacher, dann eine entsprechende Szene, die man dann noch vielleicht im Ohr hat oder im Kopf, nachzublättern. Oder wenn man eine bestimmte Stelle sucht, dann blättert man einfach durch und sieht dann sofort, aha, da ist Professor Agasa, da ist ein Rätsel, das muss ich wissen, das will ich haben. Perfekt, also Band 2 kommt ja dann auch und dann kommen ja noch die beiden Filmcomics zu dem Scharfschützen aus einer anderen Dimension, Ichigen no Sniper.
Ja, aber Emma sagt ja auch auf Nachfrage, sollten sich die Bände gut verkaufen, die insgesamt 4 Bände, 2 zu Detektive Hoher See, 2 zu Scharfschützen aus einer anderen Dimension, dann wäre auch die Möglichkeit im Raum, dass man die anderen Anime-Film-Comics ebenfalls nach Deutschland holt.
Also ach zu so. Film 1 bis
15.
16.
Ja, Entschuldigung.
Genau. Und Film 19 dann natürlich hoffentlich, Gouka no Himawari, die Sonnenblumen des Höllenfeuers. Da freuen wir uns ja auch schon drauf, der kommt dann ja hoffentlich 2016, irgendwann im August, September, Oktober,
ja,
nach Deutschland.
Ja, ebenfalls mit Anime-Film-Comic.
Perfekt wär's. Gut, dann direkt weiter zur spoilerfreien Zone. Wir möchten Kevin nicht spoilern, aber haben noch ein paar Informationen für euch, die Kevin sich auch ohne Sorge antun kann.
Ja.
Und zwar geht es einmal um das Opening 41. Da gibt es ja wieder ein neues, das aber noch nicht veröffentlicht wurde, sondern erst angekündigt wurde. Das wird dann das erste Mal, meine ich, am 29. Nee, 5. September wird es erst gezeigt. Eine Woche später noch.
Okay.
Und es ist ein Remix oder ein Cover von einem alten Detective Conan Opening, das alle auch kennen dürfen, nämlich Naso. Ja, kommt da jetzt.
Also kennen, in Anführungszeichen, ne? Das gab ja damals keine deutsche Umsetzung von Teufel oder MME. Also ich kannte es nicht.
Ja, und was man eben vermuten kann dazu, dass dann im japanischen Anime eben eine kleine Serie an remasterten Folgen kommen wird, passend dazu zu so einem remasterten Opening, wie man ja sagen kann, wird ja fällig dadurch, dass Gosho Aoyama jetzt ja einige Zeit im Krankenhaus lag und man weniger Material noch aus dem Manga hat, das man umsetzen kann. Der Anime-Stand ist sowieso schon recht dicht am Manga-Original dran, also die holen da beständig auf und sind schon extrem stark auf den Fersen. So stark, wie sie es noch nie waren, und demnach denke ich mal, es werden einige Episoden kommen, aber dazu dann auch später mehr im Bereich zum japanischen Anime, den wir dann ohne Kevin besprechen werden.
Oha.
Ach so.
Also wenn das Opening draußen ist, werdet ihr alles erfahren, was ihr dazu wissen müsst. Wir besprechen es in einem News-Podcast und auch auf conannews.org. Ja. Dann noch was zu den Einschaltquoten der letzten Anime-Episoden. Da sind ja einige gelaufen und man muss sagen, die sind auch recht unterdurchschnittlich gewesen. Ja. Durchschnittlich, unterdurchschnittlich.
Danke, dass du sagst,
irgendwo da in der Ecke. Es waren zwar immer so 8-9% in der Ecke, manchmal auch schlechter, manchmal auch besser, aber so in der Gegend bewegt man sich aktuell. Bedingt wahrscheinlich auch dadurch, dass Aoyama pausiert, dass Detective Conan pausiert und ja schon in Sunday da weniger Werbung vorhanden ist. Und der Anime deswegen einen kleinen Abbruch bekommt oder das auch zu spüren bekommt. Obwohl da ja sehr interessante Fälle umgesetzt wurden, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen. Aber
ja, und gerade ein sehr interessanter Fall hat auch den Tiefstwert erhalten mit 6,6%. Und also, ich meine, für Deutschland wären das natürlich Traumquoten. Aber wenn ich mich zurückerinnere, Conan hatte in Japan auch schon mal 10%. 15, 20 und an die 25%.
Ja.
Das gab's. Klingt utopisch, ist aber wahr. Und davon ist man so weit entfernt wie schon lange nicht mehr.
Ja, traurig, aber wahr.
Ja, sehr traurig.
Man muss sich jetzt ja mittlerweile schon mit anderen Serien messen, zum Beispiel Shin-Chan, One Piece, andere Serien, die man sonst immer deutlichen Abstand dazu hatte, auch Dragon Ball Z, Dragon Ball Kai.
One Piece war ja nicht immer vor Conan.
Ja, genau. Die waren eigentlich immer deutlich dahinter. Und Dragon Ball auch, zahlreiche andere Serien. Jetzt ist Detective Conan da in diese Region abgerutscht und kann mit den Top-Werten in der Regel nicht mehr mithalten. Wir müssen dann abwarten, wie es dann in den kommenden Wochen aussieht. Naja, ihr werdet es erfahren. Gut, dann noch die letzte Meldung aus der spoilerfreien Zone. Band 55 ist in den USA erschienen. Herzlichen Glückwunsch. Was bleibt zu sagen? Glückwunsch. Endlich Band 55. Wir sind 30 Bände ungefähr voraus, 29. Ja, dürfen wir uns freuen. Danke, Egmont Manga.
Ja, vielen Dank.
Ja gut, das war's dann auch. Dann sage ich tschüss Kevin, hallo Olli. So etwa.
Ja, also gut, ich verabschiede mich.
Ich hoffe, es hat Spaß gemacht anzuhören bis hierher. Falls ihr wollt, gerne noch weiterhören. Falls nicht, ausschalten und unser Interview ansehen.
youtube.com/ConanNews.
Das wollte ich hören. Und deshalb sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal. Huhu!
Gut, dann machen wir weiter mit dem japanischen Anime. Da haben wir wieder einige neue Episoden für euch parat, wie es gewohnt ist hier im Anime in Japan Bereich. Wir beginnen mit der Episode 784, die ich euch gerne vorstellen möchte. Willkommen im Orihime Club. Da diese war ja schon lange überfällig beim japanischen Anime, jetzt ist sie endlich ausgestrahlt worden. Wie wir schon lange spekuliert haben, ein Fall mit Ran und Sonoko, und Conan darf natürlich auch nicht fehlen. Die drei sind unterwegs an einer anderen Schule und sind dort zu Besuch, wollen mal schauen, wie es denn dort so abgeht an der Schule. Und plötzlich fällt eine Schülerin, die in einem aus dem Fenster schaut und denen zuwinkt, fällt plötzlich um, kann sich gerade noch so am Vorhang irgendwie festhalten und fällt um. Dann rennt Conan ran und Sonoko natürlich sofort hin zu der Schülerin, wollen wissen, oh, was ist denn passiert? Dann meinte sie, sie wurde von einem Täter hinten runtergerissen und Haare, glaube ich, abgeschnitten, oder wie war das? Naja, jedenfalls ganz kurioser Fall. Sie suchen dann Verdächtige in der Schule, finden auch einige, die das gewesen sein könnten, und stellen dann fest, dass auch anderen Leuten mysteriöse Dinge widerfahren sind. Ja, und am Ende wird der Fall dann irgendwie aufgeklärt. Also es war sehr, sehr mysteriös. Ist auch schon ein bisschen her, dass ich den Fall gesehen habe. Von daher ist meine Erinnerungsgabe nicht mehr ganz so gut. Was natürlich auch der Episode geschuldet ist, ist ja eine Filler-Episode, muss man hier nochmal erwähnen. Also die kann ja gar nicht gut gewesen sein. Ja, also für mich ein eindeutig unterdurchschnittlicher Fall. Die Idee war gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen, wie der Fall dann am Ende ausgegangen ist. Aber ja, es ist ja eben nur eine typische Filler-Episode. Von daher gebe ich dem Weber-Club mal 2 von 5 Weberknechten, also mehr ist da nicht drin. Das ist, glaube ich, ein guter Deal. Oder Olli?
Ja, muss ich auch sagen. Also, ich habe ja die Episode auch gesehen. Irgendwie bringen wir den Witz jedes Mal. Naja. jedenfalls muss ich sagen, am Anfang war es doch eigentlich recht vielversprechend, weil es mal wirklich was anderes war. Es war im Prinzip eine reine, ja, private Angelegenheit, kann man sagen, weil Sonoko von dieser Schülerin, die am Vorhang stand und der die Haare abgeschnitten wurde, halt engagiert wurde als Privatdetektivin, habe gerade Anführungszeichen gemacht, und sie, weil halt an der Schule schon öfter diese merkwürdigen Vorkommnisse halt waren mit irgendwelchen Nachrichten, und dann gab es irgendwie seltsame Vorkommnisse, dass irgendwer eine Gummispinne in die Tasche von der Schülerin gepackt hat und
ja, irgendwie so sowas
Schwachsinn halt eben, und also ja. Sie soll halt irgendwie rausfinden, wer das ist und wer ja das gemacht hat und wurde deshalb engagiert, und ja, dann hören sie sich auch an der Schule irgendwie komplett um und kommen dann eben auch auf so einen verdächtigen Jungen, der ebenfalls an der Schule ist, der total beliebt bei den Mädels ist und so, und
der dann der Hauptverdächtige ist, aber
genau, ja. Der ist auch noch der Hauptverdächtige, kommt noch dazu. Fand ich, wie gesagt, am Anfang nicht schlecht, aber irgendwie war dann im Laufe der Episode, hat das dann ziemlich abgeflacht, und dann dachte ich irgendwie, ja, irgendwie so doll ist das ganze Ding dann doch nicht. Und die Auflösung war dann letztendlich auch nicht so. Man kann vielleicht ein bisschen mehr noch mit reininterpretieren, wenn man Romeo und Julia kennt, weil da ein paar Namen draus genannt werden. Damit hat auch das Rätsel zu tun. Ja, aber ansonsten schließe ich mich da auf Philipp an und sage, es ist eine Episode, die muss man nicht unbedingt sehen, da verpasst man nicht so viel und vergebt deshalb auch nur 2 von 5, wie nenne ich sie denn jetzt? Zetteln.
Ja.
Diese Nachrichtenzettel.
Da sind wir uns ja einig, ja. 2 von 5. Potenzial war da, aber nicht ausgenutzt und demnach schnell vergessen, und weiter mit der nächsten Folge. Episode 785 und 786, Taiko Meijins Duell der Liebe, Teil 1 und Teil 2. Was hat es denn damit auf sich, Olli?
Ja, wir sehen ganz am Anfang einen Charakter wieder, der vor etwas längerer Zeit aufgetreten ist. Und zwar sehen wir Shukichi Haneda wieder, das ist der Shogi-Spieler, und der spielt ja, wie wir wissen, Shogi und will alle 7 Titel gewinnen, und darum geht es in dieser Episode auch, dass er den 7. Shogi-Titel gewinnen will, um dann letztendlich auch Yumi seine Liebe zu gestehen. Da gibt's nochmal einen kurzen Rückblick drüber, wie es denn damals zwischen den beiden abgelaufen ist. Und ja, dann beginnt sozusagen das Match gegen diesen Meister im Shogi, den er besiegen muss, um den Titel zu bekommen. Und plötzlich findet er eine Nachricht vor, wo halt Erpresserbrief ist es nicht. Es ist eine Nachricht, wo drinne steht, dass es ist ein Rätsel von dem kopflosen Shogi-Spieler, so nennt sich der Absender, und der fordert Chukichi halt auf, ihn zu finden. Und nebenbei liegt noch ein Foto von Yumi, die bewusstlos und gefesselt auf der Couch liegt. Ja, Chukichi ist natürlich darüber sehr schockiert, will natürlich Yumi um jeden Preis retten und nimmt sich deshalb eine Pause von seinem Shogi-Spiel, geht dann einfach weg und folgt den Hinweisen. Unterwegs trifft er dann auf Conan und die Detective Boys mit Professor Agasa, und ja, die beiden, die alle zusammen gehen dann halt den Hinweisen nach, nachdem sich Chukichi auf eine unauffällige Weise halt verständlich gemacht hat, weil er darf natürlich die Polizei nicht einschalten, weil sonst bringt der Täter natürlich Yumi gleich um. Ja, und so folgen sie halt den spannenden Hinweisen, entschlüsseln halt viele Rätsel, die halt mit Shogi zu tun haben, von daher nicht unbedingt was, wo wir den deutschen Fans halt wo wir folgen können, wenn man das Spiel halt nicht unbedingt versteht. Aber es ist trotzdem halt sehr spannend, dieser Schnitzeljagd, sag ich mal, zu folgen und dann halt auch am Ende, wie das Ganze ausgeht und ob dann Haneda letztendlich nochmal seinen Titel gewinnt und Yumi seine Liebe gesteht. Und ja, da ist noch viel Potenzial in dieser Folge, und ja, deshalb komme ich auch gleich mal zur Bewertung. Ich will euch ja nicht spoilern. Und ja, ich muss sagen, ja, wie schon angedeutet, der Fall hat viel mit Shogi zu tun, und wenn man halt diese ganzen Gepflogenheiten rund um Shogi nicht kennt, ist es schwer, dem Fall zu folgen. Jedoch ist es halt sehr spannend, dem Fall trotzdem zu folgen, dieser Hinweis, Schnitzeljagd, wie wir es auch auf der Animagic getan haben.
Genau.
Und auch, dass die Liebesgeschichte zwischen Yumi und Chukichi nochmal beleuchtet wird, und auch die Vergangenheit wird gezeigt, wie sie sich das erste Mal gesehen haben. Und ja, das ist auf jeden Fall, sag ich mal, wert, es schon mal zu sehen. Und ja, wie gesagt, da ich halt nicht so viel von Shogi verstehe, konnte ich es auch nicht in dem Punkt nicht so nachvollziehen und vergebe aber deshalb eine Durchschnittsbewertung von 3 von 5 Shogi-Brettern, weil man halt, wie ich finde, die Episode auf jeden Fall gesehen haben sollte.
Ja, also ich muss gestehen, ich habe die beiden Episoden nur mit einem halben Auge jeweils gesehen, weil ich mich da besonders jetzt auf die Umsetzung im deutschen Manga freue, die ja dann auch irgendwann kommt. Ich meine, bei 85 oder 86 müsste es sein, eher 85. Demnach will ich ja gar nicht so viele Worte zu verlieren, aber ich würde mich dann auch vorerst dir anschließen und bleibe bei 3, was hattest du gegeben? Shogi-Steine?
Bretter.
Dann gebe ich die Steine. Also solider Fall, den man aber gesehen haben sollte. Ansonsten für Nicht-Japanisch-Kenner bisschen unterdurchschnittlicher, sag ich mal. Ja, dann direkt weiter. 787. Episode. Der rätselhafte Untergang im Hochsommerschwimmbad Teil 1 und Teil 2, dann die Episode 788. Auch wieder ein Manga-Fall, und dazu hat Olli auch wieder ein paar kleinere Informationen zu, nicht wahr?
Genau, und zwar geht es diesmal um Cera. Das ist schon mal sehr gut. Und es geht im Prinzip darum, dass Cera in ein neues Hotel umgezogen ist, das Pride Hyde Hotel, soweit ich das noch weiß. Ja,
genau, das war's.
Und sie lädt jetzt halt Conan explizit ein, Denn es gibt, wie wir in der Episode auch gleich zu Beginn am Anfang sehen, da noch eine weitere Person, ein kleines Mädchen mit weißen Haaren und Akai-Augen, so nenne ich sie mal, sehr markant. Und die will halt unbedingt Conan kennenlernen und tut auch so ganz geheimnisvoll, so können wir ihm wirklich vertrauen und so, fallen da diese Floskeln. Und ja, deshalb hat Sarah sozusagen mit Conan gesprochen und ihn zu sich eingeladen in das Hotelzimmer. Und ja, Conan kommt aber nicht alleine, denn Sonoko und Ran haben sich ihm sozusagen mit aufgedrängt, weil in diesem Hotel gibt es einen Pool. Und ja, Ran und Sonoko wollen den natürlich bei diesen traumhaften Temperaturen, die wir auch hier in Deutschland gerade verspüren, ausprobieren. Und das ist natürlich so ein bisschen gegen den Plan von Sarah und dem Mädchen. So ist es ja bekannt. Es hat noch keinen Namen, deshalb nennen wir es das Mädchen. Und ja, das ist dann natürlich, es kommt dann natürlich nicht zu dem Gespräch. Conan, Sarah, Sonoko und Ran gehen dann halt erstmal in den Pool, um sich abzukühlen, und dann kommt es halt zu der Frage, was denn Sarah für ein Bikini tragen wird oder ob es ein Badeanzug wird, weil wir wissen ja alle, wie Sarah gebaut ist, und das gibt so ein paar lustige Elemente. Und dann stehen die halt dann im Schwimmbad, nachdem Sarah dazugestoßen ist, und kriegen halt mit, dass die, ich weiß gar nicht, wer das jetzt genau war, ob das die Tochter des Besitzers war es oder so, auf jeden Fall eine, ja, auch eine reiche Person, die Sonoko von irgendwelchen Partys her kennt, die ist dann dort auf dem Liegestuhl und lässt sich von ihren drei Begleitern, einem älteren Herrn, der Butler, sag ich mal, ihrer Schwester und ihrem Freund, ich glaube, es war ihr Freund, lässt sie sich halt nach und nach mit Sonnencreme einreiben und hat ordentlich viel zu meckern und ja, macht sich nicht beliebt, kann man sagen, und wir wissen alle, wie das ausgehen wird. Naja, jedenfalls geht's dann erstmal weiter, dass die Person hatte eine sehr teure Kette um den Hals, die ist jetzt aber plötzlich nicht mehr da. Und der Freund vermutet, dass sie beim Schwimmen im Schwimmbecken halt verloren hat, und die reiche Frau oder das reiche Mädchen macht dann gleich mal voll den Aufriss, wir müssen sofort den Pool absperren und keiner darf mit raus, und dann ja, gehen sie sozusagen auf Tauchstation und suchen im Prinzip nach dieser Kette, weil sie nicht will, dass das Wasser abgelassen wird, da die Kette sonst in den Abfluss gesaugt wird. Und ja, die Kette wird allerdings nicht gefunden. Ja, dann suchen die drei Begleiter, suchen dann, glaube ich, noch in den anderen Räumen, finden die Kette wohl aber auch nicht, und später ist dann auch die reiche Frau verschwunden. Die taucht dann später in einem Swimmingpool wieder auf und ist ertrunken. Und jetzt ist dann halt die Frage, wie konnte denn das passieren, weil die Schwimmbadaufseher, die da saßen, hatten eigentlich den Eingang die ganze Zeit im Blick und es hat sich keiner genähert, und als die vor 10 Minuten, sag ich mal, noch das Schwimmbad abgesucht haben, dann trieb die Leiche da auch noch nicht in den Pool. Und ja, also ganz mysteriös, wie die Leiche denn da hingekommen ist. Als dann die Leiche geborgen wird, also aus dem Wasser gefischt wird, wird dann noch festgestellt, dass auf dem Boden des Swimmingpools ganz viel Glasscherben sind. Ja, und Sarah und Conan schlussfolgern, dass es sich dabei um ein Aquarium handeln könnte, den Bruchstücken nachzuurteilen. Und ja, das ist natürlich auch recht mysteriös, warum denn ein Aquarium in einem Swimmingpool ist, was ja vorher, als sie den Boden abgesucht haben, noch nicht da waren. Und ja, also ein recht spannender Fall, muss man sagen, in dem Takagi und Megure ermitteln dürfen. Und ja, auch die Hauptstory um das mysteriöse Mädchen wird in dem Fall noch ein bisschen mehr beleuchtet, was sie denn eigentlich möchte vielleicht und ob es noch zu dem Gespräch mit Conan kommt. Darauf sind wir mal ganz gespannt, und da würde ich mal sagen, schaut euch die Episode einfach mal an. Ich lege sie euch sehr ans Herz, denn mir hat sie sehr gut gefallen. Auch, dass halt ein neuer Charakter, ein noch mysteriöser Charakter jetzt plötzlich auftritt, der wahrscheinlich, so mutmaße ich, was mit der Familie Akai zu tun haben wird. Allein wegen den Augen halt auch schon. Und ja, zu viel möchte ich da jetzt auch gar nicht zu sagen. Macht euch da mal eure eigenen Theorien zu. Auch den Fall an sich, ja, fand ich eigentlich recht interessant, wie das halt zustande gekommen ist, weil es ja im Prinzip auch unmöglich war, die Person in den Pool zu legen, ohne dass das irgendwie wer mitbekommen hat. Von daher auch eine interessante Entwicklung. Und ja, ich vergebe dann dem Fall mal eine durchaus gute Bewertung und vergebe 4 von 5 Badeanzügen oder Bikinis.
Dann noch was zu den kommenden Episoden in den nächsten Wochen. Am 15. August erscheint eine Filler-Folge, die Wettervorhersage der Königin. Am 22. und 29. August gibt es dann die Wiederholung eines Zweiteilers, der auch schon in Deutschland lief, als Episode 84 und 85. Gefährliche Töne, Teil 1 und Teil 2. Wer da das Manga-Pendant sucht, das gibt's in Band 15. Also da gibt's jetzt schon eine Wiederholung. Und was danach kommt, ist derzeit noch nicht bekannt. Aber wie wir schon spekuliert hatten, wird's dann wahrscheinlich wieder weitergehen mit remasterten Folgen. Mal schauen. Alles klar, dann haben wir noch den Manga in Japan, die letzte Rubrik hier im Conancast. Und da gibt es wieder 3 neue Kapitel. Endlich geht's wieder regulär weiter. 925, 926, 927, die Geburt eines Promi-Paares. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, viele Spekulationen könnten jetzt hier laut werden, wer denn das Promi-Paar ist. Ich persönlich habe mir da jetzt keine Gedanken zu gemacht.
Ran und Shinichi.
Ja, ach nein. Das waren die normale Spekulation. Muss aber sagen, ich war sehr überrascht, als ich das dann plötzlich gesehen habe. Genauso wie die anderen Charaktere. Und zwar geht es darum, dass Conan ist mit Ai und den Detective Boys zunächst auf der Straße unterwegs und sie diskutieren oder sprechen nochmal über Rum. Das ist ja das neue Organisationsmitglied, was jetzt eingeführt wurde. Was eventuell dieser ältere Kommissar aus Nagano sein könnte. Und darüber reden Conan und Ai halt nochmal, weil Ai sich ja recht seltsam verhalten hat. Und Conan denkt, yo, das ist das Zeichen, dass er das ist. Aber Ai meint dann wohl halt nur, dass ihr der Typ so ein bisschen gruselig vorkam. Und ja, ein bisschen, auch er sieht ja auch ein bisschen gruselig aus, muss man sagen.
Ja, klar.
Da kann ich sie schon verstehen. Naja, dann reden die Detective Boys, also Ayumi und Genta und Mitsuhiko reden dann nochmal irgendwie über die neuesten Schlagzeilen und dann guckt Ai eben mal auf ihr Smartphone oder iPhone, ich weiß gar nicht, was sie hat. Auf jeden Fall ist iPhone ein sehr schöner Name und dann ist sie aber plötzlich gar nicht gut drauf und ist voll entrüstet und total niedergeschlagen und alle wundern sich, was ist los, oh mein Gott, und sie sieht einen Artikel, wo drin steht, dass Yoko Okino und Higo Ryosuke, Vorname? Ryosuke Higo?
Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Eins von beiden.
Auf jeden Fall, die beiden sind wohl dort.
Der Fußballer,
genau,
ne?
Genau, der Fußballer von Osaka. Die beiden sind dort zusammen auf einem Bild abgebildet und ich glaube, darunter steht irgendwie was von wegen Affäre oder irgendwie sowas und wir wissen ja alle, dass Ai Higo sehr verehrt und ist deshalb so entrüstet und wir wissen natürlich, es gibt noch eine andere Person, die sehr an Star-Rummel interessiert ist und ein bisschen fangirlt, sagen wir mal so. Und wir finden dann auch gleich heraus, wer das ist. Das ist nämlich der gute Kogoro, der halt auch sehr entrüstet darüber ist, dass Yoko Okino, sein liebes süßes Popsternchen Yoko Okino-chan, plötzlich jemanden hat und ist da auch total niedergeschlagen drüber und dann kommt Conan halt in die Detektei und dann reden die da so drüber und ja, dann kommt es im Prinzip letztendlich dazu, dass Ai dann die Detektei betritt und dann Ai dann, ja sozusagen, das ist ganz interessant, dann noch was herausfinden will, warum die beiden denn ob sie wirklich zusammen sind oder nicht. Und Kogoran ist auch irgendein Prinzip voll dafür. Und letztendlich kommt es so, dass Ai Kogoran engagiert, darüber Nachforschung anzustellen. Und sie finden dann halt auch raus, irgendwie, in welchem Restaurant die beiden zusammen essen und sind dann eben auch dort und essen da was am Nachbartisch, um die beiden zu beobachten. Und ja, dann gibt's da halt noch drei andere Personen. Neben dem Besitzer des Restaurants, der mit Higo gut bekannt ist. Das war, glaube ich, irgendwie sein Lehrmeister oder so. Jedenfalls kennt er den sehr gut. Und dann gibt's da noch drei andere Personen, die mit dem Lehrmeister, sag ich mal, zu tun haben. Die suchen dann plötzlich diesen Restaurantbesitzer, weil der halt nicht da ist und versuchen ihn halt zu finden, sehen ihn dann wohl aber auch nirgendwo, finden ihn dann ein paar Stunden später auf dem Sofa schlafen mit einer Decke zugedeckt und lassen ihn dann erstmal schlafen. Später kriegt dann Higo, glaube ich, eine Nachricht oder irgendwie von einer Person, dass er zusammen mit Yoko unten in den Keller gehen soll, was die beiden dann auch machen. Und plötzlich finden sie dann dort die Leiche dieses Hotelbesitzers. Und da sind natürlich alle sehr aufgeregt und keiner weiß, wie das passieren konnte. Und ja, Megure und Takagi sind vor Ort und ermitteln, befragen die Leute. Und da kommt es halt zu, ja, auch zu sehr interessanten Szenen, wenn Yoko und Higo zusammen befragt werden im Beisein von Kokoran und Ai. Also wirklich sehr interessante Szenen. Und ja, dann, wie es halt ist, die Leute werden befragt, wie könnte es passiert sein und wie kommt man da drauf. Und Conan macht sich auch so seine Gedanken und sieht dann wieder ein kleines Detail und plötzlich kommt der Gedankenblitz und er sagt, alles klar, so war das, ich weiß, wer der Täter ist. Und ja, ich bin ja mal gespannt, wie es euch so geht, ob ihr den Täter ebenfalls rausfinden werdet. Ich werde jetzt mal meine Ausführung hier beenden.
Es war der Gärtner, ganz sicher.
Und auch ich werde, vielleicht kann ich mich ja zusammen mit Philipp von EMA auf die Suche nach dem Täter machen.
Genau, wir machen eine kleine Schnitzeljagd und dann finden wir es raus und schicken dann eine Postkarte an Gosho Aoyama mit dem Täter.
Genau, und dann gewinnen wir noch irgendwas. Ja, jedenfalls muss ich sagen, dass mir die Fälle doch recht gut gefallen haben, trotz der längeren Pause. Ist ja jetzt nach dem Ran und Shinichi Kindergartenfall mal wieder ein real existierender Storyfall, wo auch die Organisation wieder so ein bisschen besprochen wird und ja, allein auch die Entwicklung zwischen Higo und Yoko, sowie Ai und Kogoran, wie sie halt darauf reagieren, wenn sozusagen ihre Vorbilder, sich da plötzlich was ändert. Ein bisschen kann man es ja teilweise nachvollziehen, wenn man auch ebenfalls ein Vorbild hat. Und ja, ist sehr interessant. Auch der Fall an sich, finde ich, ist nicht schlecht, weil man jetzt halt so überlegt, wie das Ganze so vonstatten gehen könnte. Ich weiß es persönlich nicht. Ich bin nicht drauf gekommen. Und ja, ich vergebe dann mal so insgesamt gesehen auch eine relativ gute Bewertung. Hab den Fall halt noch nicht so ganz gut in Erinnerung. Ich denke mal, auf Deutsch wird es dann noch ein bisschen klarer werden. Und ich gehe aber mal auf 3,5 von 5 Weinflaschen.
Und dann noch ein kurzer Hinweis zu Band 87, dem nächsten japanischen Manga-Band. Der erscheint am 18. August in Japan und da werden dann diesmal ausnahmsweise nur 9 Kapitel enthalten sein. Also nach dem Ran Shinichi Kindheitsfall ist da Schluss.
Da kommt ein Secret Report dazu.
Das ist noch nicht klar. Ich denke mal, ich hoffe, dass da irgendwas anderes dabei sein wird. Aber jedenfalls sind es diesmal nur 9 Kapitel. Alles andere steht noch in den Sternen. Da werden wir euch dann im nächsten News-Podcast auf conannews.org darüber informieren. Oder ihr hört den Podcast bei iTunes. Da sind wir als Conancast zu finden. Auf Facebook könnt ihr uns finden. facebook.com/conannews. youtube.com/conannews. Auch das Interview mit Tobias Müller ist dort zu finden. twitter.com/conannews. Was habe ich vergessen? conanwiki.org, unser Wiki, conanforum.org, unser Forum. instagram.com/connynews, unsere Instagram-Seite. Und das war's, nicht wahr? Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Monat. Bleibt sicher! Olli?
Ja.
Olli.
Hast du die Verweise zu Ende gebracht? Aha.
Ich habe die Verweise schon zu Ende gemacht, ja. Ich habe gesagt, bis zum nächsten Mal. Bleibt sicher.
Jo, macht's gut. Und ich hoffe, dieser Explosivcast hat euch gefallen. Und dann gleich noch viel Spaß beim Anschauen vom Interview mit Tobias Müller.
Ichigen, no Sniper, sage ich nur. Ja, ja.